Hate has 4 letters, but so does love. Enemies has 7 letters, but so does friends. Lying has 5 letters, but so does truth. Failure has 7 letters, but so does success. Cry has 3 letters, but so does joy. And negativity has 10 letters, but so does positivity. You always have a choice, so choose a better side of it. Auf gut Deutsch heißt es, man kann es übersetzen, es gibt Sinn, nur die Buchstaben haut nicht ganz hin. Hass hat 4 Buchstaben, aber Liebe auch, love. Feinde hat 7 Buchstaben, aber Freunde auch. Lügen haben 5 Buchstaben, aber Wahrheit auch. Versagen hat 7 Buchstaben, aber Erfolg auch. Weinen hat 3, aber Freude auch. Und Negativität hat 10 Buchstaben, aber Positivität auch. Du hast immer die Wahl, also entscheide dich für die bessere Seite davon. So nenne ich auch den Titel, entscheide dich für die bessere Seite davon. Da wir uns dem Passahfest nähern, müssen wir uns selbst prüfen, um zu sehen, ob wir Gottes Verheißungen des ewigen Lebens würdig sind. Aber was können wir tun? Jetzt noch etwas Kurzes aus dem Internet. Oder erst das. Man gibt viel Geld für verschiedene Dinge aus. Sehr viel Geld, auch für Versicherungen in jeglicher Art. Mit Geld kannst du ein Haus kaufen, aber kein Zuhause. Du kannst eine Uhr kaufen, aber keine Zeit. Du kannst ein Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Du kannst ein Buch kaufen, oder auch die Bibel, aber kein Wissen oder Verständnis. Du kannst einen Arzt kaufen, aber nicht die Gesundheit. Du kannst eine Position erkaufen, aber keinen Respekt. Du kannst Blut kaufen, aber kein Leben. Oder eine Lebensversicherung abschließen, aber du kannst das Leben nicht kaufen. Versicherungen gibt es wie Sand am Meer, in jeglicher Art. Und es ist ein richtig gutes und großes Geschäft. Versicherungen fügen zwar über enorme finanzielle Mittel, aber wie wir wissen, sie sind nicht bereit, diese Geldsummen auszubezahlen, ohne dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Wir, die wahren Christen, haben eine andere Art von Lebensversicherung. Anstatt mit Geld werden wir mit dem ewigen Leben bezahlt. Die von Gott vergebene Lebensversicherung ist mit einer absoluten Garantie für das ewige Leben verbunden. Der Mensch gibt sich große Mühe, die Bedingungen einer physischen Lebensversicherung zu erfüllen. Aber die meisten Menschen auf der Welt glauben, dass sie die Lebensversicherung von Gott bekommen können, ohne zuerst seine Bedingungen zu erfüllen. Aber wenn man als Christ die Anforderungen Gottes nicht erfüllt, dann ist die einzigste Garantie, was man hat, der ewige Tod. In Römer 3, Vers 23, diesmal aus der Zürcher, hier heißt es, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. In Römer 6, Vers 23 heißt es, denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wie erhalten wir also den von Gott angegebenen Schutz vor dem ewigen Tod? Zunächst muss Gott uns rufen. Diese Welt ist von Gott abgeschnitten und niemand kann Zugang zu ihm finden, es sei denn, Gott greift speziell in das Leben des Menschen ein. In Johannes 6, Vers 44 können wir zusammen lesen, Johannes 6, Vers 44, noch habe ich Zeit. Johannes 6, Vers 44, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Hauptsächlich lese ich aus der 2017 Luther. Anschließend müssen die wenigen, die berufen sind, glauben, was Jesus Christus sagt und seine Botschaft vom Reich Gottes glauben. Der Gläubige muss dann seine Sünden bereuen. und, wie es nicht anders ist, sich taufen lassen. Markus 16, Vers 16. Markus 16, Vers 16. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. In Apostelgeschichte 2, Vers 38 sagt Petrus, tut Buße oder bereut. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Reue oder auch bereuen oder noch besser umkehren bedeutet, dass wir uns nach Gottes Kriterien prüfen und unsere Sünden erkennen, dass wir tiefe und weihe und wahre Reue empfinden, weil wir Gottes Gesetz übertreten haben und dann beschließen, nach jedem Wort Gottes zu leben. In Matthäus 4, Vers 4 lesen wir, Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Umkehr bedeutet, dass wir uns von der Art und Weise, wie der Rest der Menschheit lebt, abwenden, umkehren von unserem falschen Weg und der Art und Weise folgen, die Gott von uns erwartet. Gott gewährt uns Umkehr. Das finden wir in Römer 2, Vers 4. Verkennst du den Reichtum seiner Güte, Langmut und Geduld? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Oder auch 2. Timotheus 2, Vers 25, hier aus der Zürcher. So führt Gott sie vielleicht noch zur Umkehr, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus Christus wird und er ist unser Vorbild. Schlagen wir zusammen auf Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. In 1. Petrus 2, Vers 21 können wir lesen, 1. Petrus 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Wir akzeptieren sein Opfer für unsere Sünden und erklären uns damit einverstanden. Nach der Taufe steigen wir aus dem Wassergrab auf. Gottes wahre Diener legen uns die Hände auf und Gott schenkt uns durch seine Gnade, durch seine Barmherzigkeit seinen Heiligen Geist. Apostelgeschichte 19, Vers 6. Apostelgeschichte 19, Vers 6. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Sein Geist in uns ist es, der unseren sozusagen Versicherungsschutz in Kraft setzt. Epheser 1, Vers 13 und 14. Epheser 1, angefangen mit Vers 13. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ewige Leben ist uns garantiert. Jetzt warten wir auf die Auferstehung. Füße hoch, entspannen und dann warten wir. Naja, nicht ganz so einfach. Nur warten auf die Auferstehung, das ist nicht. Eine ständige Prüfung ist erforderlich. Kann man von Gottes Weg weggehen und trotzdem gerettet werden, wenn man nicht bereut und weiterhin auf dem falschen Weg ist? Natürlich nicht. Die Taufe und der Empfang des Geistes Gottes sind erst der Anfang des Umkehrprozesses. Gerade nach der Taufe sind wir nicht vollkommen. Wir haben nur einen kleinen Teil, einen Senfsamen, der in uns gepflanzt wurde, der Heilige Geist, den wir empfangen haben. Wir sind nicht perfekt. Wie auch Christus müssen wir ankämpfen. Wir können immer noch stolpern, wir können noch sündigen. Und damit die Todesstrafe für die Übertretung des Gesetzes Gottes auf uns laden, immer noch. Aber wir haben einen lebenslangen Prozess der Überwindung begonnen. Wir müssen ständig für unsere Sünden bereuen und Gott um Vergebung bitten. Je mehr wir unsere fleischliche Natur überwinden, desto mehr gibt uns Gott von seinem Geist, der uns befähigt, mehr wie Gott zu denken und auch zu handeln. Schließlich sollen wir zum vollkommenen Menschen heranwachsen, zum Maß der Fülle Christi. Das können wir lesen in Epheser 4, Vers 13. In Epheser 4, Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Dann sind wir bereit, bei der Wiederkunft Jesu Christi in die Familie Gottes hineingeboren zu werden. Aber ein Mensch kann am geistlichen Wachstum auch scheitern. Er kann geistlich schwach werden und nicht mehr in der Lage sein, eine geistliche Prüfung zu bestehen. Gott will uns davor warnen oder bewahren. Er möchte, dass wir geistlich reifen, dass wir wachsen, damit wir für das Reich Gottes qualifiziert sind. Gott hat mit uns angefangen zu arbeiten und er möchte, dass wir es bis zum Ende durchhalten. Um sicherzustellen, dass wir geistlich reifen, verlangt Gott, dass wir jedes Jahr am Passafest unseren Bund der Taufe erneuern. Während des Passazeit müssen wir uns auf unsere Sünden hin prüfen und unseren geistlichen Zustand bewerten. Wir müssen uns neu verpflichten, Christus ähnlich zu werden. Wir sind aufgefordert, Gott in unserem Leib zu verherrlichen. 1. Korinther 6, Vers 20. Schlagen Sie bitte mit mir auf, 1. Korinther 6, Vers 20. Hier heißt es, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Um dies zu tun, müssen wir prüfen, wie wir Teile unseres Körpers geistlich gebrauchen. Die Bibel spricht davon, wie wir unsere Augen, Ohren, unseren Mund, unseren Verstand, unser Herz, unsere Hände und Füße gebrauchen. Das ist eine Predigt, kriege ich Gänsehaut. Die habe ich am Mittwoch geschrieben. Ich wusste nichts, was Paul Niehoff geschrieben hat. Ha, Gänsehaut. It's cold here. No, just kidding. Da das Passafest näher rückt, sollten wir uns vergewissern, dass wir die Versicherung, die Gott uns durch seinen Geist gibt, aufrecht erhalten, indem wir uns selbst prüfen, wie wir diese verschiedenen Glieder geistlich gebrauchen. Wenn wir dies in ehrlicher Weise tun, werden wir vielleicht, mit Sicherheit, Zustände entdecken, die für unser geistliches Überleben beseitigt werden müssen. Fangen wir erst mit den Augen an. Obwohl sie nicht wirklich groß sind, sind sie sehr komplex und sehr kompliziert, komplizierter als eine Kamera. Das Auge ist unser wichtiges Sinnesorgan. Seine Leistungen sind einzigartig. Es ist verantwortlich für das Erkennen von Farben, für das Erkennen von Formen, Bewegungen, für die Speicherung von Erinnerungen in Form und Bildern, die Orientierung im Raum, bei mir weniger, sowie das Erkennen von Situation und Menschen. Aber wie gebrauchen wir unsere Augen? Zur Verherrlichung Gottes? Der größte Teil der Menschen sind von Satan geblendet und können die Wahrheit Gottes nicht sehen. Aber wir können sie sehen. 2. Korinther 4, Vers 4. 2. Korinther 4, Vers 4. Den Ungläubigen, denen, der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Daher halten die Augen sie in geistlicher Blindheit, indem sie nur falsches Wissen sehen. Wir dürfen unsere Augen nicht so gebrauchen. Denken wir nur einen Moment an all die vielen Dinge, auf die wir unsere Augen richten können. Zum Beispiel können die Augen dazu dienen, Begierde zu wecken. In 1. Johannes 2, Vers 16 steht das. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und des hoffärtigen Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Denken wir nur an die Auswirkungen der Pornografie oder der Werbespots, die zurzeit laufen, auf die Menschen, die haben einen richtig großen Einfluss. Erlauben wir unsere Augen, gewaltverherrlichte Videos oder Sex im Fernsehen oder auch im Internet anzusehen? Es kommt auf die Balance an. Nicht jeder Film, wo eine kurze Schlägerei ist, muss man nicht unbedingt gucken oder nicht gucken. Das soll jeder für sich selbst entscheiden. Aber sehen wir materielle Dinge, die wir vielleicht gerne hätten, und fangen an, sie zu begehren. David sagt im Psalm 101, Vers 3, ich nehme mir keine böse Sache vor. Ich hasse es, Unrecht zu tun. Das soll nicht an mir haften, sondern Psalm 25, Vers 15. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Ist das unsere Einstellung? Wir müssen uns disziplinieren, unsere Augen von dem abwenden, was uns schadet, was uns nicht vorwärts bringt. Matthäus 18, Vers 9. Schlagen Sie bitte mit mir auf. 18, Vers 9, Matthäus. Matthäus 18, Vers 9. Und wenn dich dein Auge verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Das ist natürlich nur eine Metapher. Ist nicht wörtlich zu nehmen. Aber es ist eine Warnung, die uns ermutigen soll, unsere Augen in richtiger Weise zu gebrauchen. Wir müssen aufhören, Dinge zu sehen, die uns davon abhalten, die Wahrheit Gottes zu erkennen und zu leben. Denken wir an die unzählige gute Verwendung unserer Augen. Schauen wir andere mit Sympathie an, wie der Samariter in Lukas 10, Vers 33. Hier schrieb er, und als ich ihn sah, jammerte es ihn. Betrachten wir das Wort Gottes durch tägliches Bibelstudium. Beobachten wir das Weltgeschehen, das auf das Ende der Herrschaft Satans auf Erden zusteuert. Wir können hier ein Ausrufezeichen wie auch ein Fragezeichen dahinter setzen. Wir können das alles selbst beantworten. In Lukas 21, Vers 36 lesen wir, Lukas 21, Vers 36, Lukas 21, Vers 36, wachet aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll und zu stehen vor dem Menschen soll. Schauen wir auf Gott und hoffen auf seine Barmherzigkeit und sein kommendes Reich. Im Psalm 123, Vers 2 heißt es, siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihren Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herrin sehen. So sehen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig werde. Was dringt in unsere Augen? Ist es Licht oder ist es Finsternis? Jetzt können wir schon fast übergehen in das Editorial und einen Haken dran machen für die Augen, wenn wir es richtig beantwortet haben, oder ein X. Durch unsere Ohren empfangen wir die verbale Kommunikation. Wir sind jetzt bei den Ohren. Leider ist Satan der Fürst der Luft. In Epheser 2, Vers 2 lesen wir. Epheser 2, Vers 2. in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich Satan, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Und er dringt in unseren Geist, indem er die Worte beeinflusst, die andere zu uns sprechen. Diese falschen und bösen Worte sind tödlicher als das Gift der Schlange. Sie zielen oft darauf ab, den Ruf eines Menschen zu zerstören oder falsches Wissen zu vermitteln. Deshalb müssen wir alles, was wir hören, sorgfältig prüfen. In Lukas 8, Vers 18 lesen wir, Lukas 8, Vers 18, so steht nun darauf, wie ihr hört, denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er meint zu haben. Nur weil etwas gesagt wird, ist es noch lange nicht wahr. Allzu oft verdrehen Menschen mit falschen Motiven die Wahrheit und richten irreparable Schaden an. In Sprüche 26, Vers 24 und 25 heißt es, der Hasser verstellt sich mit seiner Rede, aber im Herzen ist er falsch. Vers 25, wenn er seine Stimme holdselig macht, so glaubt ihm nicht, denn es sind 7 Gräuel in seinem Herzen. Wenn wir wissen, dass jemand versucht, uns irre zu führen oder den Ruf eines anderen zu zerstören, müssen wir einfach nicht zuhören. Psalm 26, Vers 4. Ich sitze nicht bei falschen Menschen und habe nicht Gemeinschaft mit den Heuchlern. In Sprüche 19, Vers 27, diesmal nochmals aus der Zürcher, Sprüche 19, Vers 27, hör auf, mein Sohn, dir Unterweisung anzuhören und dann doch abzuirren von den Worten der Erkenntnis. Und wenn wir diesen Personen nicht zuhören, dann kann es sein, dass sie sauer oder auch wütend werden und tun womöglich falsche Dinge. Sagen wir, dass wir bei diesen Gesprächen nicht teilhaben wollen. Aber denken wir daran, es gibt auch Dinge, die wir uns anhören müssen, um auf Gottes Weg weiterhin zu wachsen. Der Same, der in uns gepflanzt ist, er braucht Wasser. Er braucht das Wort Gottes. Sprüche 22, Vers 17. Sprüche 22, Vers 17. Neige dein Ohr und höre die Worte der Weisen und nimm zu Herzen meine Lehre. Wir müssen unsere Ohren für Gottes Zurechtweisung öffnen. In Sprüche 3, Vers 11 bis 12 heißt es, wiederum aus der Zürcher, verachte nicht, mein Sohn, die Unterweisung durch den Herrn und sei nicht unwillig, wenn er dich ermahnt. Denn wenn der Herr liebt, Vers 12, den weist er zurecht. Und er ist ihm zugetan wie ein Vater dem Sohn. Denken wir daran, demütig zu sein, wenn wir zuhören. Hören wir dem Predigten zu? Oder sind wir da abwesend? Oder erzählen wir mit dem Hintermann? Oder mit dem Links oder Rechts? Hören wir der Predigerschaft zu, wenn sie uns was sagen? Setzen wir es dann auch persönlich um, wenn wir diese Ratschläge bekommen? Gehen wir weiter zu dem Mund, der bei mir trocken ist. Durch unseren Mund ernähren wir. Ja, wir können uns ernähren. Und wir können auch mit den anderen kommunizieren. Beides wichtige und angenehme Tätigkeiten. Aber durch den Einfluss Satans benutzt der Mensch seinen Mund falsch. Auch wenn das Reich Gottes weit mehr ist als nur Essen und Trinken, das können wir nachlesen, Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gehen wir weiter zu 1. Korinther 6, Und lesen wir Vers 19 und 20. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Neben der Verantwortung, die richtigen Lebensmittel zu essen, ist unsere Pflicht, unsere Zungen richtig zu gebrauchen. Die Zunge ist eines der schwierigsten Körperteile, die es zu beherrschen gilt. Jakobus 3, die Verse 5 bis 8. Jakobus 3, angefangen mit Vers 5. Jakobus 3, Vers 5. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe, ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein kleines Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren, Vers 7, und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. In zahlreichen Stellen werden wir ermahnt, mit unseren Zungen vorsichtig zu sein, vorsichtig umzugehen, besonders wenn es um Unnütze oder vom Hörensagen geht. Sprüche 17, Vers 9. Sprüche 17, Vers 9. Wer Verfehlungen zudeckt, stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. Machen wir uns schuldig, wenn wir Gerüchte verbreiten? Wie steht es mit Verleumdung, gebrochenen Versprechungen, Lügen, Verleumdung von Autoritäten? Schauen wir uns ein paar Bibelstellen an. Die müssen Sie nicht aufschlagen. Aufschreiben reicht. Psalm 15, die Verse 1 bis 4. Ein Psalm Davids. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Wer untadelig lebt und recht tut und redet die Wahrheit von Herzen? Wer mit seiner Zunge nicht verleugnet? Wer seinen Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbarn nicht schämt? Wer die Verworfenen für nichts achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen, wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet. Sprüche 6, angefangen mit Vers 16. Sprüche 6, angefangen mit Vers 16. Diese 6 Dinge hasst der Herr, diese 7 sind ihm ein Gräuel. Stolze Augen, hatten wir schon gesprochen. Falsche Zungen. Hände, zu denen kommen wir noch, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, da kommen wir auch noch dazu, das arge Ränke schmiedet. Eilige Füße, die zum Bösen laufen. Eine falsche Zunge, die frech Lügen redet und wer Streit zwischen Brüdern anrichtet. Auch zu viel Reden kann uns in Schwierigkeiten bringen. In Sprüche 10, Vers 19 können wir lesen, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Schlagen Sie bitte mit mir auf Matthäus 12 und lesen wir Vers 36. Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts. Von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden. Und aus deinen Worten wirst du auch verdammt werden. Mit der Hilfe von Gottes Geist müssen wir lernen, unsere Zungen als Werkzeuge zu gebrauchen, um andere zu informieren, zu ermutigen und manchmal auch zu korrigieren. Es gibt eine richtige Zeit und eine richtige Art zu sprechen. Dies können wir lesen im Prediger 3, Vers 7. Prediger 3, Vers 7 heißt es, Zeit zum Zerreißen und Zeit zum Nähen, Zeit zum Schweigen und Zeit zum Reden. In Sprüche 25, Vers 11 heißt es, ein Wort geredet zur rechten Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Kommen wir nun zum Geist. Der Geist ist das erstaunlichste und das mächtigste Mechanismus im Körper. Er ist die Quelle des Denkens. Und das Denken bestimmt auch unser Handeln. Sowohl das Denken als auch das Handeln müssen nach dem Willen Gottes geformt werden. Das ist nicht einfach, denn der natürliche Verstand, der unter dem Einfluss Satans steht, ist voller Feindschaft gegen Gott und widersetzt sich dem Gesetz Gottes. In Römer 8, Vers 7 können wir das lesen. Römer 8, Vers 7. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft. Denn es vermag es auch nicht. Wir können den Geist Christi haben. In Philipper 2, Vers 5. In Philipper 2, Vers 5. Hier heißt es, Denn die da fleischlich gesinnt sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Wir müssen Gottes Gesetz in unserem Leben anwenden. Es muss nicht unmöglich erscheinen, unsere fleischliche Natur zu überwinden, wenn wir regelmäßig fasten, regelmäßiges Bibelstudium betreiben, meditieren und so weiter. Wenn wir den Geist Gottes nicht aktiv nutzen, werden wir schwach werden. Und wir können uns nicht mehr richtig beherrschen. In der Passahzeit müssen wir uns selbst prüfen, um zu sehen, wie reichlich wir die Frucht des Geistes in uns haben. Im Gegensatz zu den Werken des Fleisches. Gehen wir zu Galater 5 und lesen wir Vers 19 bis 23. Ich nehme an, das kennt jeder. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches. Galater 5, Vers 19. Als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifungen, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Sanftmut und Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Alle unsere Gedanken müssen in die Gefangenschaft Christi gebracht werden. In 2. Korinther 10, Vers 4 und 5 können wir lesen, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes. Festungen zu zerstören, Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles, alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Kommen wir nun zu dem Herz. Es ist der stärkste Muskel im Körper. Ohne seiner Tätigkeit wären wir tot. Was bedeutet oder welche Bedeutung hat das Herz eigentlich in der Bibel? Es ist die Quelle unserer Haltung. Das fleischliche Herz bringt böse Gedanken, Begierde, Hochmut Torheit und Betrug hervor. Markus 7, Vers 21 bis 23. Markus 7, Vers 21 bis 23. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken. Die sind Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All diese Böse kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Deshalb ist eine Umkehr des Herzens notwendig, die durch Reue und durch die Taufe geschieht. Aber unser Herz kann nach der Taufe Probleme entwickeln. Wir können einen sogenannten geistlichen Herzinfarkt erleiden, wenn wir zulassen, dass sich unter dem Einfluss Satans falsche Einstellungen in uns entwickeln. Wir müssen sicher sein, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben. In Markus 12, Vers 30 können wir lesen, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Stellen wir ihn an der erste Stelle unseres Lebens? Sind wir empfänglich für seinen Willen? Sehen wir unsere Prüfungen positiv? Römer 8, Vers 28 lesen wir: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das war Römer 8, Vers 28. Prüfen wir unsere Einstellung zu anderen Menschen. Lieben wir unsere Geschwister, unsere Nachbarn, unsere Freunde aus reinem Herzen? Oder tun wir nur so, als ob wir uns darum kümmern möchten, aber nur um den eitlen Ruhm? 1. Petrus 1, Vers 22. 1. Petrus 1, Vers 22. Habt ihr eure Seelen gereinigt? Im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe? So habt euch untereinander beständig lieb, aus reinem Herzen. Wie gut verzeihen wir anderen? Das ist ein guter Test für unsere Haltung. Gottes Vergebung für uns hängt von unserer Vergebung für andere ab. Matthäus 6, die Verse 14 und 15. Matthäus 6, angefangen mit Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, Vers 15, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Unsere Herzen sollen sanftmütig sein und Vergebung statt Groll aussprechen. In Epheser 4, Vers 32 nur erwähnt, Epheser 4, Vers 32, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Kommen wir nun zu den Händen. Die sind dazu, Arbeit des Körpers zu verrichten, indem sie Gegenstände halten, zum Beispiel die Bibel, und benutzen, zum Beispiel schreiben, bauen, oder pflanzen oder essen. Auch Spielen gehört dazu. Ohne die Hände werden wir ziemlich stark eingeschränkt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Gott die Hand als Symbol für Arbeit verwendet. Sprüche 10, Vers 4. Hier heißt es: Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Dieser Vers unterstreicht die Notwendigkeit harter Arbeit. Zu viele scheitern, weil sie faul sind. Paulus musste die Christen sogar ermahnen, ihren Arbeitsunwillen zu überwinden. In 2. Thessalonicher 3, Verse 10 bis 12. 2. Thessaloniker 3, Vers 10 bis 12. Wer euch unordentlich wandelt und arbeitet nichts, sondern treibt unnütze Dinge. Solche aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihre Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Wir müssen unsere Arbeitsgewohnheiten darauf überprüfen, ob sie Gott wohlgefällig sind. Wir sollten uns in allem, was wir tun, mit ganzer Kraft einsetzen. In Prediger 9, Vers 10 können wir lesen, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun, mit deiner Kraft, das tue. Denn im Totenreich, in das du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Das war Prediger 9, Vers 10. Wir sollten auch unsere Produktivität teilen und anderen helfen, wenn wir dazu in der Lage sind. In Sprüche 3, Vers 27 heißt es, weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Natürlich gibt es eine Grenze für das, was jeder Mensch geben kann, aber das Geben ist das höchste Ziel des christlichen Lebens und sollte unter allen Umständen unsere erste Überlegung sein. Kommen wir nun zu den Füßen. Kann ich jetzt nicht in die Kamera halten, das wäre zu umständlich für mich. Aber aus biblischer Sicht sind unsere Füße die Grundsätze, nach denen wir leben. Und die Ziel und das Ziel, welches wir erreichen wollen. David sagt im Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das war Psalm 119, Vers 105. Gottes Gesetze sollen uns in allem, was wir tun, leiten. Denken wir darüber nach, wohin wir unser Leben gehen wollen. Und wandern wir nicht ziellos umher. Nicht, dass die Augen auf die Wahrheit schauen und die Füße laufen in eine andere Richtung. Prüfen wir die Ziele, die wir jetzt haben. Führen sie ins Reich Gottes. Matthäus 6, Vers 33 sagt uns, was unsere erste Priorität ist. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen oder gegeben werden. Setzen wir uns geistliche Ziele in Bereichen wie persönlicher Wachstum, Dienst auch in der Kirche oder anderen Menschen und in der Familie. Um einen gottgefälligen Charakter zu entwickeln, müssen wir den Heiligen Geist, den uns Gott geschenkt hat, benutzen, Tag für Tag erneuern. In 2. Korinther 4, Vers 16 heißt es, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Machen wir das zu einem wichtigen Ziel. Haben wir die Prüfung bestanden? Erhalten wir wie beim TÜV, beim Auto, einen Stempel. Wie wir sehen, gibt es viele Dinge, die wir kurz bevor das Passafest kommt, prüfen müssen. Die geistliche Prüfung, die wir bestehen müssen, um uns für Gottes Lebensversicherung zu qualifizieren, ist sehr oft schmerzhaft, weil wir mit Satan und der Welt und unserer fleischlichen Natur kämpfen müssen. Aber denken wir daran, dass wir in unserem Kampf gegen die Sünde noch nicht bis zum Vergießen unseres Blutes widerstanden haben. Das können wir lesen in Hebräer 12, Vers 4. Hier heißt es, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Das ist eine wichtige Aussage, über die wir nachdenken sollten. Wir haben einen Hohepriester, der sein Blut vergossen hat, um die Strafe der Sünde für die ganze Menschheit zu überwinden. Die Symbole des vergossenen Blutes und des zerbrochenen Leibes Christi zu empfangen, ist ein großes Ereignis. Hüten wir uns davor, dieses Fest unwürdig oder gar nicht zu halten. Seien wir ehrlich mit uns selbst. Geben wir unsere Fehler zu, wir sind ja nahezu perfekt. Nehmen wir uns vor, sie zu überwinden. Gott, der Vater, hat uns für seinen Dienst erwählt. Er hat uns angefangen, diese Arbeit zu tun, diesen Weg zu gehen. Er lässt nicht ab von uns. Wir müssen jedes Mal den Bund erneuern. um das ewige Leben auch wirklich zu empfangen oder zu erlangen. Erkennen wir die Flecken oder auch die Schäden in unserem Charakter? Nutzen wir die Kraft des Geistes Gottes, um sie zu beseitigen und zur Vollkommenheit zu wachsen? In Matthäus 5, Vers 48, die letzte Bibelstelle. Matthäus 5, Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Indem wir auf dieses Ziel hinarbeiten, bereiten wir uns auf ein anderes Ziel vor, als Kinder Gottes in das Reich Gottes hineingeboren zu werden. Jetzt gibt es noch ein englisches Lied, Always Look on the Right Side of Life.